SWR 1, der Sonntagmorgen mit Nela Fichtner.
Ein langes Wochenende ist allgemein willkommen, auch wenn der Grund dafür bei vielen in Vergessenheit geraten ist. Pfingsten war aber mal ein ganz zentrales Fest und ist es für christliche Gläubige bis heute. Welche Geschichte dahinter steckt, erklärt Hans-Michael Ill.
Wenn man der Bibel glaubt, war 50 Tage nach Ostern in Jerusalem sozusagen die Hölle los. Ein Sturm wehte über der Stadt, feurige Flammen waren über den Köpfen der ersten Christen zu sehen und alle konnten sie in ihrer eigenen Sprache predigen hören, also auch die vielen ausländischen Besucher. Danach fingen die Jesus-Anhänger an, seine Botschaft in die Welt zu bringen. Deshalb wird das Ereignis auch als Geburtsstunde der Kirche bezeichnet. Jesus selbst soll seinen Anhängern versprochen haben, dass er ihnen den Geist Gottes schickt, damit sie immer die Stärke und Unterstützung Gottes spüren. Dabei beschreibt die Bibel den Geist Gottes schon auf den allerersten Seiten. Vor der eigentlichen Schöpfung der Welt schwebte schon der Geist Gottes über der Erde. Zeichen für diesen Heiligen Geist ist die Taube. Auch das hat seinen Ursprung in der Bibel. Als Jesus getauft wird, ist da zu lesen, ist der Geist in Gestalt einer Taube auf ihn herabgekommen. So wurde in Pfingstgottesdiensten früher eine Taube aus einer Öffnung in der Kirchendecke heruntergelassen, als Zeichen für den Heiligen Geist, der eben auch die Christen damals stärken sollte. Immerhin hat der Heilige Geist es in der Theologie sogar auf eine Stufe geschafft, mit Gott Vater und Gott Sohn, Jesus also, weshalb das Dogma der Dreifaltigkeit Gottes entstand. Gott sei einer, der in diesen drei Gestalten existiere, Vater, Sohn und Heiliger Geist, so die Idee.
Hans-Michael Ehl hat die Geschichte des Pfingstwunders zusammengefasst. Dass Tauben in den Städten so zahlreich sind, hat lang zurückliegende Gründe. Schon vor Jahrtausenden haben Menschen wilde Felsentauben gezähmt und weil die Tiere eine wichtige Fleisch- und Eierquelle waren, haben Züchter immer wieder versucht, besonders fruchtbare Tauben fortzupflanzen. Mit Erfolg. Dieses genetische Merkmal wurde von Generation zu Generation weitergegeben, bis an die heutigen Tauben. Und weil in vielen Städten die überhand nehmen, werden sie oft angegriffen. Doch es gibt tierlebende Menschen, die ihnen helfen. Wie hat Claudia Barthe beobachtet?
16 Tauben hat Marisa Zigula im Keller ihres Hauses in Mainz-Finthen untergebracht. Sie flattern auf einem der Katzenkratzbäume in der Mitte des großen Raumes umher, paaren sich auf der Fensterbank oder haben sich in das Kallax-Regal mit den Nistschalen zum Brüten zurückgezogen. Alle diese Tiere sind krank.
Da unten der, das ist der Kerstin. Er sieht manchmal ganz normal aus und dann verdreht er seinen Kopf halt so. Ja, das sind so typische neurologische Ausfälle. Die war auch ganz schlimm dran. Hatte auch immer am Auge so eine leichte Lädierung. Und von einem Tag auf den anderen konnte sie wieder fliegen.
Marisa Zygula kümmert sich seit etwa 5 Jahren ehrenamtlich um verletzte Tauben. Sie wollte sich damals im Tierschutz engagieren und wurde im Internet auf die Probleme der Stadttauben aufmerksam.
Da wurde mir klar, was das für ein Elend ist. Also, dass die geschlagen werden, dass die angeschossen werden. Stadttauben in der Freiheit erleben oft das Erwachsenenalter überhaupt nicht oder versterben wegen Leberproblemen. In der Stadt gibt es keine Körner. Und dann ernähren die sich von Pommes, von Brotresten, von Pizza, die einer weggeworfen hat.
In der Taubenpflegestation bekommen die Tiere Futter, das sie gut vertragen. Körnermischungen mit vielen geschälten Sonnenblumenkernen, denn die haben Tauben besonders gerne. In dem Kellerraum dürfen sie Nester bauen und Eier legen, die sie allerdings nicht ausbrüten. Maria Zygula tauscht sie rechtzeitig gegen Attrappen aus Gips aus.
Also da kann ich jetzt drunter fassen, die haut jetzt ab. Da unten, die, das ist die Anne, die brütet auch. Manche verprügeln einen, wenn man die Eier tauscht, dann klatschen die einen mit dem Flügel.
Mit den Eiattrappen arbeitet die Stadttaubenhilfe auch in Mainz und Wiesbaden. Nach dem Vorbild des sogenannten Augsburger Taubenmodells hat sie an zentralen Punkten Verschläge aufgestellt, insgesamt 9 Stück. Dass sie auf Gipseiern brüten, stört die Tiere nicht, sagt Maria Zygula.
Da unten im Nest sehen wir jetzt gerade, ist Wachwechsel. Also die Täubin sitzt gerade auf dem Nest, der Täube ist zu ihr rein. Also sie sitzen immer abwechselnd ein paar Stunden auf den Gipseiern.
Merken Sie nicht irgendwann, dass das jetzt keine echten Eier sind?
Also das ist in der Natur, kann das ja auch mal passieren, dass eine Brut nichts wird. Ja, die geben einfach immer nach 21 Tagen auf.
8 bis 10 Mal im Jahr kann so ein Taubenpärchen Nachwuchs zeugen, mit jeweils 2 Küken. Verschläge nach dem Augsburger Modell hält Marisa Zigulla momentan deshalb für die einzige Möglichkeit, das Taubenproblem langfristig in den Griff zu bekommen.
Weil wir halt eben in Mainz und in Wiesbaden so im Jahr 4.500 Eier tauschen können, also 4.500 weniger, die geboren wurden.
Wenn sich Tauben in so einem Verschlag einmal angesiedelt haben, bleiben sie dort in der Regel auch. Das verhindert, dass sie sich an Orten Nistplätze suchen, wo sie nicht willkommen sind. Etwa auf Balkonen oder an Kirchengebäuden. In einem Gebiet mit vielen Tauben bleibt Hausbesitzern oft nichts anderes übrig, als feste Netze zum Schutz aufzuspannen. Spikes dagegen halten Tauben nicht ab, sagt Marisa Zigulla. Und auch schwarze Rabenfiguren aus Plastik helfen normalerweise nicht.
Da kann ich Ihnen schöne Bilder zeigen, wie eine Taube direkt neben so einem Ding nistet. Das bringt überhaupt nichts, ja.
Lacht Marisa Zigulla, die sich ehrenamtlich in der Stadttaubenhilfe Mainz und Wiesbaden engagiert. Wenn sie auf unserem Balkon nisten, verscheuchen wir sie und nennen sie Ratten der Lüfte. Andererseits malen wir sie auf Friedensplakate und verehren sie als Symbol des Heiligen Geistes, um den sich das heutige Pfingstfest dreht. Geht's eigentlich noch widersprüchlicher? Rainer Hagenkort leitet das Institut für Theologische Zoologie in Münster. Vor der Sendung habe ich ihn gefragt, wie erklären Sie sich, dass unser Verhältnis zu Tauben derartig ambivalent geworden ist?
Ja, an dem Beispiel wird deutlich, dass in unserer Gesellschaft einiges nicht mehr stimmt mit unserem Verhältnis zu den Tieren. Die Tauben, die sich bei uns so breit machen, nutzen im Grunde das, was wir als Gesellschaft eigentlich falsch machen. Wir werfen viel zu viel Lebensmittel weg. Wir vernichten sehr viele Lebensräume von anderen Tieren. Davon profitieren genau die Tauben. Wir könnten sie also als hochintelligent beschreiben, was sie auch sind. Und das andere, die Taube als Friedenssymbol, die taucht auch gerade immer wieder auf. Und beide Hinweise sind für mich entscheidend, um nochmal zu schauen, was können wir denn aus der Sicht unseres Glaubens, aus der Sicht der Bibel über dieses Tier und somit über die anderen Tiere und unser Verhältnis zu ihnen neu sagen und entdecken.
Was können wir denn neu sagen und entdecken?
Ich finde, zwei biblische Stellen sind ja sehr bekannt. Die eine Stelle ist die aus der Arche Noah-Erzählung, die Taube als das Symbol des Neuanfangs. Noah entlässt die Taube und sie kommt mit dem Ölzweig zurück und verheißt damit einen Neuanfang. Und die zweite Stelle ist die der Taufe Jesu. Und da achte man auf den Begriff, dass der Geist Gottes in der Gestalt einer Taube sich auf Jesus niederlässt. Und ich könnte etwas prophetisch oder poetisch sagen, vielleicht ist diese Taube, die Jesus da begeistert und beflügelt, die Schwester der Taube, der Arche Noah. Ein vielleicht schöner Hinweis, für mich sehr schöner Hinweis, Noah wird im Judentum als sehr großer Prophet gefeiert und Noah steht für den Frieden mit allen Geschöpfen. Auf die Arche sollen ja bekanntlich von jeder Art ein paar, nicht nur die niedlichen und die nützlichen. Und am Ende wird sehr deutlich Gott in den Mund gelegt, dass er einen Bund schließt mit den Menschen und den Tieren. Die Tiere sind die Dritten im Bunde.
In dieser Geschichte kommt ja die Taube als Botin vor, als Symbol für den Neuanfang, was sich ja dann so ein bisschen in der Brieftaube fortgesetzt hat. Aber in Zeiten des Internets hat sie ja da wohl ausgedient, oder?
Ja, genau, da hat sie ausgedient. Gleichzeitig könnte sie natürlich Botin sein. Botin, die Signale sendet in unsere Welt, in die Welt der Menschen, dass wir nochmal über unser Verhältnis zu den anderen, also den Tieren, nachdenken. Und damit sind wir nochmal bei der Gestalt Jesu, der ja auch von uns immer noch als großer Prophet gesehen und verehrt wird. Also auch er steht in der Tradition des Noah. Und wir erinnern uns vielleicht auch, dass er vor seinem öffentlichen Auftritt, so ist es im Markus-Evangelium beschrieben, bei den wilden Tieren lebte. Also Jesus, der Prophet, der eben im Einklang lebt mit den Tieren. Und das könnte uns wirklich nochmal neu zu denken geben, gerade am Pfingstfest, die Verbindung mit allen anderen Geschöpfen wahrzunehmen.
Das klingt jetzt nach großen, hehren Zielen, wenn man jetzt an die Praxis im Alltag denkt, wo die Tauben einem in Großstädten, vor allem in dreckigen U-Bahn-Schächten auffallen oder als lautgurrende Mitbewohner, die sich nicht vertreiben lassen. Das ist ein bisschen schwer zusammenzubringen, diese beiden Welten. Sind sie in unserem Alltag einfach zu präsent und zahlreich?
Wir merken an dieser Stelle sehr deutlich, erstens, die Welt ist nicht für uns da. Wir sind sehr gewohnt, das Bild, die Erde ist uns anvertraut, wir sind Krone der Schöpfung, wir müssen damit aufhören. Wir sind nicht die Krone der Schöpfung, wir sind Anwälte und wir sollten auch mehr und mehr Anwälte der Tiere sein. Und zweitens, Wir können von den Tauben lernen, unsere Städte anders zu gestalten, unser Konsumverhalten anders zu gestalten, die Tiere mit in den Blick zu nehmen, wenn es um Stadtplanung geht. Und auch nochmal, ich muss deutlich sagen, wenn wir nicht so viel Lebensmittel wegwerfen würden und unsere Städte nicht zu Molochen verunstalten und alle Grünflächen zu betonieren, dann sähe das ein bisschen anders aus in unserer Welt.
Nun gibt es ja viele Initiativen, die Tauben an Orte umsiedeln, wo sie als weniger störend empfunden werden, oder welche, die Eier von Tauben mit Fake-Eiern austauschen, um ihre Zahl zu reduzieren. Was sind denn gute Maßnahmen, um als Anwälte der Tauben sozusagen aktiv zu sein?
Ich finde das Beispiel oder die beiden Beispiele, die Sie genannt haben, sehr stimmig. Das heißt, wir können schon in unseren Gemeinden neu darüber nachdenken, was wir tun können, um auch den Tieren, den wildlebenden Tieren, auch mehr Rechte, mehr Lebensräume zukommen zu lassen. Und die beiden genannten sind für mich schon ja fast vorbildlich.
Die Black Lives Matter-Bewegung hat in Großbritannien vor 3 Jahren für Furore gesorgt. Demonstrierende rissen in Bristol eine Statue von Edward Colston vom Sockel und schmissen sie ins Hafenbecken. Colston war ein reicher Geschäftsmann im 17. Jahrhundert, der Schulen, Kirchen und Armenhäuser unterstützte. Doch sein Vermögen hatte er zum Großteil mit dem Sklavenhandel gemacht. Spuren von Colston finden sich in Bristol fast überall, auch in der St. Mary Radcliffe Church. Dort sind ihm mehrere Buntglasfenster gewidmet. Imke Köhler war vor Ort.
Der Sturz der Colston-Statue im Juni 2020 habe Schockwellen in der Stadt und in der Kirche ausgelöst, erzählt der Pfarrer von St. Mary Radcliffe, Dan Tindall. Es bestand die Sorge, dass die Colston-Fenster der Kirche eingeworfen werden könnten.
Very quickly we were encouraged to protect.
Uns wurde sehr schnell nahegelegt, die Fenster zu schützen, ob es uns gefällt oder nicht. Diese Fenster sind über 100 Jahre alt und gehören zum Erbe der Kirche und zur Geschichte der Stadt.
Tindall betont, dass sich die Kirche schon vor Juni 2020 kritisch mit Edward Colston auseinandergesetzt habe. Die Fenster mit Colston-Widmung wurden aber erst nach dem Statuensturz entfernt. Im Anschluss daran gab es einen Wettbewerb für neue Buntglasfenster. Sie sollen, passend zur Geschichte des barmherzigen Samariters, die Frage beantworten: Wer ist mein Nächster? Gewonnen hat den Wettbewerb Eilish Swift, eine Künstlerin, die im Hauptberuf Ärztin ist. Pfarrer Tindall geht die Fenstermotive von links nach rechts durch.
The panels that we have show Jesus calming the waters.
Die Entwürfe zeigen Jesus, wie er die stürmische See beruhigt. Jesus als Demonstrant, Jesus in einem Flüchtlingsboot. Und die letzte Szene zeigt eine Gruppe von ethnisch diversen Individuen, so wie Bristol heute ist, und Jesus steht in der Mitte von ihnen.
With Jesus standing in the midst of them.
Die Meinungen auf der Straße sind dazu unterschiedlich. Michael Kirk-Smith kennt die Entwürfe und findet die Auswechslung der Fenster gut.
Ich freue mich darüber, denn die neuen Fenster sind fantastisch und wirklich radikal, wenn sie Jesus als Flüchtling oder Demonstrant zeigen. Ich wüsste keine andere Kirche im Land, in der es das gibt. Es ist ein gutes Beispiel dafür, wie sich die Kirche wandeln muss, wie sie es in der Geschichte auch immer getan hat.
Andere verweisen darauf, wie wichtig die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit ist, und fordern eine Erinnerungskultur und mehr Bildung in dem Bereich. Jamie, der in Bristol gerade im Park spazieren geht, meint:
Diese Stadt ist fest verwurzelt in der Sklaverei. Bildung ist der Weg nach vorne. Nicht nur Fenster zu entfernen und Gebäude umzubenennen oder Statuen niederzureißen.
Bristol hat noch einen langen Weg vor sich, das glaubt auch Pfarrer Tindall. Denn bisher, sagt er, funktioniere das multiethnische Miteinander in der Stadt noch nicht so richtig gut.
Die Mary Radcliffe-Kirche immerhin hat ihre Hausaufgaben gemacht. Wie sie mit Migration und kolonialem Erbe umgeht, hat Imke Köhler berichtet. Ein junger Mann im bodenlangen Gewand mit langen Haaren und heller Hautfarbe. Auf den meisten Bildern sehen wir Jesus als weißen Europäer dargestellt, obwohl er aus dem Nahen Osten stammte und eigentlich entsprechend aussehen müsste. Doch Kirche und Kunst hierzulande zeigen ihn lieber weiß. Die Theologin und Religionspädagogin Sarah Wetscherer hat darüber ein Buch geschrieben mit dem Titel »Wie ist Jesus weiß geworden?« Vor der Sendung konnte ich sie fragen, wie lautet denn ihre Antwort?
Ja, Jesus ist weiß geworden mit einer Absicht dahinter. Man wollte damit Macht demonstrieren und Religion als etwas nutzen, um Macht auszuüben. Und dann kam es sehr gelegen, dass Jesus so aussah wie die Menschen, die die Macht ausgeübt haben. Und das waren weiße Menschen. Und somit ist Jesus mal etwas verkürzt gesagt weiß geworden und auch weiß geblieben.
Man könnte ja auch sagen, dass sich Menschen Jesus einfach genau so vorstellen wie die meisten ihrer Nachbarn, oder? Zum Beispiel stellen ja auch afrikanische Künstler Jesus schwarz und mit afrikanischen Gesichtszügen da, in Asien mit asiatischen. Also könnte es nicht auch ganz banale Gründe haben?
Das hat es und das gibt es auch, dieses Phänomen, aber das ist letztendlich die Ausnahme. Der globale Jesus, der am meisten Karriere in allen bildlichen Darstellungen gemacht hat, sah mitteleuropäisch aus, sah weiß aus und sah eben nicht so aus, wie er wirklich historisch korrekt ausgesehen hat, nämlich wie Menschen, die im heutigen Irak geboren werden. Und dann frage ich in einer Migrationsgesellschaft auch gerne heutzutage, wie sehen wir denn überhaupt aus? Das einheitliche Wir gibt es nicht mehr. Und da müsste man auch differenziert hinschauen.
Nun stammen ja viele Jesus-Darstellungen aus Zeiten, in denen die Menschen kaum über ihren eigenen Tellerrand blicken konnten. Aber mit der Zunahme von Reisen, mit der Zunahme von Globalisierung müssten die Jesus-Figuren ja eigentlich diverser geworden sein. Ist das so?
Zum Teil, gerade in Krippendarstellungen, sieht man, dass Jesus aussieht wie asiatisch gelesene Menschen oder auch, dass es schwarze Jesusfiguren im afrikanischen oder im afroamerikanischen Kontext gibt. Das schon, aber der weiße, europäisch aussehende Jesus hält sich bis heute. Das sieht man in dem meistverbreitesten Jesusfilm, das sieht man aber auch in Kirchen in Asien, Afrika und Südamerika. Das sieht man auf Ketten und auf Dekoartikel, die man weltweit kaufen kann. Dort ist Jesus weiß und mitteleuropäisch.
Und woran liegt das? Worauf führen Sie das zurück?
Nun, das hat bis heute was mit Machtdynamiken und auch eben mit Rassismus zu tun. Das hat was mit Kolonialismus zu tun und davon ist die Kirche auch kein freier Ort.
Wo machen Sie denn in der Kirche noch Rassismus aus, außer in Darstellungen vom weißen Jesus?
Vor allem sehe ich das Ringen der Kirche, evangelisch wie katholisch in Deutschland, dass es sehr wenig nicht weiße Menschen in den Gremien gibt, in der Rolle derer, die Kirche gestalten. BPOC, also Black, Indigenous und People of Color, so der Sammelbegriff für alle Menschen, die nicht der weißen Dominanzgesellschaft angehören, findet man vor allem in der Rolle derer, denen man helfen möchte in der Kirche. Und dieses Helfen steckt gerade in ChristInnen so tief drin. Und das Narrativ, weiß sind die Helfenden und schwarz sind die, denen wir helfen wollen, ist sehr, sehr tief in unseren Kirchen verankert. Das hat was mit Traditionen zu tun, die vor allem ihre Hochphase in der Kolonialzeit auch in der Entstehung von Missionen hatten. Und dadurch wird Kirche von weißen Menschen für weiße Menschen gestaltet. Und schwarze Menschen oder Menschen of Color sind vor allem in der Rolle derer, denen man helfen möchte.
Sie arbeiten ja selber für die evangelische Kirche, haben also auch Einblicke in Bewerbungsverfahren, nehme ich mal an, oder in Menschen, die sich für die Gremienarbeit interessieren, die sich dafür interessieren, Verantwortung zu übernehmen. Haben Sie den Eindruck, dass nicht weiße Menschen da weniger Chancen haben?
Weniger Chancen tatsächlich nicht. Also Kirche macht sich sehr viel Gedanken darüber, wie können wir Menschen einladen, die negativ durch Rassismus benachteiligt sind, aber eben doch sehr stark mit dieser Helferdynamik. Und Menschen of Color haben teilweise gar kein Interesse an der Kirche. Die Kirche hat an Relevanz verloren in einer Migrationsgesellschaft. Und das ist ein Problem, das wir lösen sollten, indem wir uns als Kirche selbstkritisch in den Blick nehmen. Wie ist es eigentlich dazu gekommen? Wo müssen wir erstmal koloniale Denkstrukturen und Rassismus in Kirche und Theologie aufarbeiten? Das müssen wir tun, um überhaupt einladend sein zu können in einer Migrationsgesellschaft, die wir heute sind.
Sagt die Theologin Sarah Witscherer. Ihr Buch heißt »Wie ist Jesus weiß geworden? Mein Traum von einer Kirche ohne Rassismus«. Es ist im Patmos Verlag erschienen und kostet 19 Euro. Endspurt im Rennen um das Amt des türkischen Staatspräsidenten. Amtsinhaber Erdogan und sein sozialdemokratischer Herausforderer Kılıçdaroğlu treten heute in der Stichwahl gegeneinander an. Für türkische Staatsbürgerinnen und Bürger, die in Deutschland leben, ist die Stimmabgabe bereits beendet. Umso mehr bangen sie, wie ihre Landsleute heute wählen. Utku Pasarkaya hat mit einigen in Stuttgart gesprochen.
Ich habe gemeint, das macht auch einen ersten Schlag, aber die zweite Wahl wird wahrscheinlich definitiv 1-0 ausgehen.
Ja, ich denke mal, Erdogan gewinnt mit mindestens 10% Abstand. die Prognosen von Erdogan-Wählern. Rund 1,5 Millionen türkische Wähler konnten ihre Stimme abgeben. Die, die wählen gehen, stimmen meist für Präsident Erdogan. Es gibt jedoch auch zahlreiche Menschen, die mit seiner Politik nicht einverstanden sind. Erstwähler Bedi.
Ich finde das tatsächlich krass, dass man in so einem westlichen Land lebt und eben diese Werte und auch die Kultur jeden Tag durchlebt und trotzdem also für ihn wählen kann. Und deswegen war das mir auch wichtig, dass ich mein Wahlrecht nutze, damit ich auch eben der Welt zeige, hey, in Deutschland sind nicht nur solche Sympathisten zu ihm, sondern es gibt eben auch die andere Seite.
Der 38-jährige Hassan gehört ebenfalls zu den Wählern der Opposition. Sein Wunsch nach Veränderung sei groß, sagt er. Hassan reist seit Jahren nicht mehr in die Türkei.
Dieses Land hat sich für mich so unbeliebt gemacht. Obwohl es mein eigenes Heimatland ist, hat sich durch diese ganzen politischen und sozialen Dinge mich so unbeliebt gemacht, dass ich sage, ich gehe lieber die Welt sehen, als das Altbekannte zu sehen nochmal.
Das junge Ehepaar Tuba und Önder kommt aus Istanbul. Die Metropole am Bosporus sei die beste Stadt, sagen sie. Trotzdem haben sie vor 3,5 Jahren beschlossen, ihre Heimat zu verlassen. Grund sei die wirtschaftliche Situation gewesen. Önder beantragte die sogenannte Blue Card, eine EU-Arbeitserlaubnis für Hochqualifizierte. Die Idee und der Druck, die Blue Card zu beantragen, kamen von seiner Frau Tuba.
Ja, ich habe 2 oder 3 Mal gesagt und ich habe gesagt, vielleicht wir können ein Kind haben und er hat gedacht, okay, es ist besser, wir können in Europa, Ausland leben.
Inzwischen hat das Paar einen kleinen Sohn. Er kam in Deutschland zur Welt. In der Türkei wäre es für die junge Familie mit Kind schwieriger geworden, sagt Önder.
Für unser Kind, wir müssen auf Deutschland kommen. Andererfalls, ja. Zukunft für ihn nicht gut, für uns okay, aber für Familie Deutschland ist besser.
Davon, dass Deutschland für die Familie besser sei, ist auch Tuba überzeugt. Hier kann sie sich um den Einjährigen kümmern, in der Türkei hätte sie arbeiten müssen, sagt sie. Önder arbeitet bei einem Hersteller von Hochleistungsfahrzeugen. Er würde gerne in die Türkei zurückkehren, wenn sich dort die wirtschaftliche Situation und das Bildungssystem besserten.
Ja, dann kann ich gerne zurückkehren.
Allerdings hat das Ehepaar für die Stichwahl keine Hoffnung. Eine Veränderung werde nicht kommen.
Am Anfang hatten wir Hoffnung, aber jetzt nicht so viel.
Zweite Runde keine Hoffnung. Aber ja, anyway.
Zur Stichwahl sind Tuba und Önder trotzdem gegangen.
Die ersten Ergebnisse der türkischen Präsidentschaftswahl werden für heute Abend erwartet. Utku Pasarkaya hat Wählerinnen und Wähler in Stuttgart gesprochen. Manche Kinder wissen genau, was sie mal werden wollen. Ärztin zum Beispiel, Lokführer oder Schornsteinfegerin. Andere träumen von einer abenteuerlichen Karriere als Schatzsucher, Astronautin oder Tiefseetaucher. Einen ähnlich aufregenden Berufswunsch hatte Ulla Lohmann. Schon in jüngsten Jahren nahm sie sich vor, ihr Geld später mal als Vulkanfotografin zu verdienen, um den Urkräften des Planeten, die sie schon immer faszinierten, möglichst nah zu sein. Und das hat sie geschafft, wie Lilly Ruge berichtet.
Dem Unvorstellbaren entgegentreten, es aushalten. Direkt an der wild pumpenden Ader der Erde. Das ist das Kerngeschäft von Ulla Lohmann. Die Geografin und Fotojournalistin hat sich auf Vulkane spezialisiert. Der Benbo-Vulkan auf der Insel Ambrim im Südwestpazifik. An vielen Stellen zischt bis zu 300 Grad heißes Gas hervor. Kein Mensch ist je unten an der Quelle der Lava gewesen. Ulla Lohmann steigt die lebensgefährlichen 600 Meter hinab.
Wenn ich ganz nah an der Lava bin und den Vulkan richtig spüre, dann spüre ich das am ganzen Körper. Meistens bebt und wackelt die Erde, so ein bisschen wie auf Wackelpudding laufen ist es dann. Und die Gase, die stechen in der Nase. Wenn da irgendwie Lava fließt, dann knistert es. Und es lebt in der Erde drin, das ist wie das Blut der Erde, das Herz der Erde, das pulsiert, das lebt.
Ulla Lohmann lebt südlich von München auf dem Land. 30 Tage im Jahr. Den Rest der Zeit verbringt sie an Kraterrändern und glühenden Seen aus Lava.
Als ich 8 war, hat mich mein Papa nach Pompeji mitgenommen. Ich habe zum ersten Mal so diese Urkraft der Erde spüren können, vor allem riechen können. Und seit dem Moment wollte ich schon wirklich mal so einen aktiven Vulkanausbruch sehen.
Schon als Schülerin hatte sie ein Uramphib entdeckt. 280 Millionen Jahre alt. Und mit dem Bundesgewinn bei Jugend forscht, hat sie ihre erste Weltreise finanziert. Sie liebt das Reisen, das Kennenlernen indigener Kulturen und vor allem die Vulkane. Sie wecken in Ulla Lohmann die Begeisterung für den Journalismus. Immerhin, das Innere der Erde ist weniger erforscht als manch ferner Stern. Unter harter Kruste brodelt das Unberechenbare. Aber es gibt Menschen, die mit der Urgewalt der Vulkane leben. In Italien, im Kongo oder in Papua-Neuguinea. Die Einheimischen beobachten die Vulkane genau und halten einen sicheren Umgang mit ihnen in Ritualen fest. Von den Vulkanmenschen hat Ulla Lohmann auch gelernt, menschliche Beziehungen sind es, worauf es im Leben ankommt.
Ich habe meinen Vater verloren, als ich 15 war. Er hat Selbstmord begangen und ich habe mir ganz lange Jahre Schuldvorwürfe gemacht, weil wir vorher gestritten haben und ich 3 Tage lang kein Wort mehr mit ihm geredet habe und noch nicht mal mehr sorry sagen konnte. Irgendwann war es zu spät, er hatte sich umgebracht. Und ich habe mir natürlich Schuldgefühle gemacht und die haben mich die ganze Zeit belastet. Und in dem Moment, als ich unten im Vulkankrater war, wo sich mein Kindheitstraum erfüllt hat, seitdem ich 8 war, seitdem mein Papa mich mit zum Vesuv genommen hat, diesen ganzen Traum, selbst Vulkanforscher zu werden, das wäre ich ohne ihn nicht geworden. Und dann habe ich so gedanklich meine ganze Schuld genommen, in den Vulkan geschmissen und habe dann wirklich meinen Frieden damit geschlossen.
Ulla Lohmann tritt dem Unvorstellbaren entgegen und hält es fest. Mit ihrer Kamera.
Tolle Vorstellung. Unsinnige Schuldgefühle ein für alle Mal in den Vulkan schmeißen. Fotografin Ulla Lohmann hat das nach einem Schicksalsschlag geschafft. Lilly Ruge hat sie porträtiert.